Ich wünsche uns allen für diese Predigt, dass wir irgendeinen dieser Schritte aufs Herz gelegt bekommen oder einen in den Verstand. Das könnt ihr euch aussuchen, wo ihr gerade seid, was ihr gerade braucht. Durch ist, glaube ich, wichtig, dass wir selber bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und manchmal ist man träge, manchmal hat man keine Lust. Und die Adventszeit ist genau dafür da. Es ist ja nur eine Zeit im Kirchenjahr, aber die lädt uns ein. Advent heißt ja, sich vorbereiten, er kommt, das Vorbereiten unseres Herrn, Jesus vorzubereiten. Und das ist meine erste Frage an euch. Seid ihr bereit? Seid ihr deswegen hier, weil ihr etwas aufs Herz gelegt bekommen wollt von unserem Herrn? Und seid ihr dann bereit, auch diesen Schritt auch im Leben, im Alltag umzusetzen? Und diese Bereitschaft, die wünsche ich euch und die kann uns auch der Heilige Geist schenken. Und deswegen wünsche ich euch den Heiligen Geist, dass er groß in eurem Herzen, in eurem Glauben wird und dass er euch den Schritt heute zeigt, den ihr persönlich als nächstes im Glauben tun sollt. Gottes Segen, offenes Herz, offenen Verstand, offene Ohren wünsche ich euch. Amen. Ich habe mal wieder eine kleine Geschichte, die ich gefunden habe, bei der Vorbereitung mitgebracht. Malte, schmeiß mal das Verbrecherfoto an. Das ist David Greenglass. David Greenglass war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach Spion. War Amerikaner und hat Wissen über die Atomexperimente der Amerikaner an die Russen weitergegeben. Aber wie macht man das, wenn es doch kein Internet gibt, wenn man doch keine E-Mail schreiben kann, wenn es doch nicht sowas wie Handy, SMS, WhatsApp gibt, kein Darknet, gar nichts. Wie macht man das? Man muss sich persönlich mit seinem Freund treffen. Und das war der russische Botschafter in Mexiko. Und David Greenglass hat sich das überlegt und die wollten sich treffen. Zweites Problem, wie erkennen die sich gegenseitig, dass sie es wirklich sind? Der russische Botschafter auf der einen Seite und woher soll er wissen, wie er aussieht? Es gab ja keine Fotos, nichts, was man nachgucken konnte. Also hat man sich verschiedene Dinge überlegt. David Greenglass hat sich 6 Sachen ausgedacht, wie man ihn erkennen könnte, dass die Russen wirklich wissen, das ist der Verräter und das ist nicht einer vom FBI, der uns dann hops nimmt, sondern wenn er diese 6 Kriterien, Identifizierungsmerkmale vorweisen kann, dann ist es zu 100% David Greenglass. Und das waren die folgenden. Er hat sich Folgendes überlegt. Er kommt in Mexico City an und würde sofort bei Ankunft eine Notiz an die russische Botschaft schreiben, die er mit I. Jackson unterschreiben würde. Zweites Erkennungsmerkmal, nach 3 Tagen Aufenthalt in Mexico City würde er zum Plaza de Colón in Mexico City gehen. Nummer 3, dort würde er dann vor einer Statue des Columbo stehen bleiben und sich vor sie stellen. Mit dem Mittelfinger, das ist Nummer 4, würde er in einem Reiseführer lesen und darauf zeigen. Und wenn man ihn dann anspricht, würde er sagen, dass es eine sehr beeindruckende Statue ist und dass er aus Oklahoma in den USA kommen würde. Und dann das letzte, Nummer 6, dann sollte ihm der Mitarbeiter der Botschaft einen gefälschten Reisepass übergeben, sodass er damit auch in ein anderes Land reisen könne, wenn er das müsste. Das waren die 6 Identifizierungsmerkmale, damit man David Greenglass wirklich erkennt als der, der er ist. Kannst du ruhig mal wieder wegmachen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wieso ich das erzähle, ist, weil das Alte Testament, höre und staune, 300 Hinweise prophezeit, wie der kommende Messias sein wird, was er tut, was mit ihm passiert, was danach kommt. 300 etwas versteckte Hinweise. Man könnte also sagen, es ist ein Puzzleteil, Puzzle kennt ihr alle. 300 Teile Puzzle, das man zusammensetzen kann, wenn man im Alten Testament forscht und nachliest. 245 sind etwas versteckt. Da muss man ein bisschen hineinschauen. 55 sind ziemlich offensichtlich. Ich habe mal ein paar mitgebracht, um euch das mal ein bisschen näher zu erläutern, dass auch in der Bibel wirklich ganz viele Hinweise über Jesus zu finden sind. Ich sage euch mal ein paar, die offensichtlichsten. Jesaja 7 sagt, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird. Micha 5 sagt, dass der Messias in Bethlehem geboren werden wird. Hosea 11 sagt, dass der Messias in Ägypten sein wird und von dort nach Israel zurückgerufen wird. Die müssen ja fliehen, Josef, Maria und Jesus, klein Jesus nach Ägypten. Auch das wurde schon prophezeit. Jesaja 9 sagt, dass er aus Galiläa kommen wird. Jesaja sagt auch in 4 Kapiteln sehr ausführlich, die sogenannten Gottesknechtslieder, dass der kommende Messias ein Knecht sein wird, der unendlich viel Leid ertragen muss. Kreuzigung. Zacharja 9 sagt, dass er auf einem Esel in Jerusalem einreiten wird. Zacharja 13, dass er von seinen Jüngern verlassen wird. Das Grab war ja leer, als die 3 Tage vorbei waren. Kein Schwein und auch kein Jünger waren da. Psalm 41, dass er von einem Freund verraten wird. Psalm 22, dass Soldaten seine Kleider aufteilen werden. Psalm 34, dass seine Knochen nicht gebrochen werden. Und so könnte man die Liste fortführen. Wenn ihr euch da interessiert für, könnt ihr einfach mal im Internet schauen. Wir haben das ja zur Verfügung, nicht wie David Greengrass. Der konnte das nicht nutzen, wir schon. Und ein unverwechselbares Identifizierungsmerkmal des Messias war, das sagt Jesaja in Kapitel 29 und 35, dass er Wunder tun wird. Der Messias hat die Macht, Ungewöhnliches zu tun, Kranke zu heilen, Menschen, die gefangen sind, freizulassen, Lahme werden gehen können, Blinde können sehen und den Armen wird die gute Botschaft gepredigt werden. Die Bibel, die 4 Evangelien überliefern uns 35 detaillierte Heilungsgeschichten, Wundergeschichten, die wir nachlesen können. Johannes sagt die letzten Sätze, die müsst ihr unbedingt mal lesen, er sagt, ich könnte noch viel mehr schreiben, was Jesus getan hat. Es gibt noch so viel mehr Wunder, die Jesus getan hat, aber diese 35 Wunder sind berichtet, darüber wird berichtet in den 4 Evangelien. Jesus ist der Messias gewesen und er hat es belegt, weil er all die Prophezeiungen, all die Identifizierungsmerkmale erfüllt hat. Nicht 6, wie bei David Greenglass, sondern 300 und wahrscheinlich sind es noch mehr, die wir gar nicht verstehen. Wenn ihr die Emmaus-Geschichte kennt, da begegnet Jesus als Auferstandene 2 Jüngern, die total deprimiert sind. Und die erzählen ihm, weiß ja nicht, was passiert ist. Und dann erzählen sie, ja, da war Jesus, der wurde gekreuzigt, Jesus ist tot, die sind total deprimiert. Und dann sagt Jesus, musste das nicht geschehen? Und da steht da drin, er erläuterte ihnen all die Hinweise aus dem Alten Testament, die auf ihn hingewiesen haben. Auch die damals haben die 300 Puzzleteile nicht alle verstanden, vor allem nicht die einfachen Menschen, die sich nicht so gut auskannten, aber Pharisäer und Schriftgelehrte, die hätten es wissen müssen und wussten es und haben deswegen teilweise die Fakten verfälscht. Der jüdische Talmud, das ist ein Buch, das außerhalb der Bibel halt Hinweise gibt über die Lehre, sagt, dass Jesus ein Zauberer war. Wieso? Wieso sagen die das? Weil sie die Wunder nicht kleinreden konnten. Die haben ja alle gesehen, das waren ja nicht nur so ein paar Männekiken, 10 Menschen, die Wunder gesehen haben, das haben alle gesehen. Da konnten die nicht behaupten, die Wunder sind gar nicht passiert. Das hat er sich nur ausgedacht, oder die Jünger, es waren zu viele. Speisung der 5000. 5000 haben alleine gesehen, wie Jesus Wunder tut, durch diese Speisewunder. Und bei Lazarus könnt ihr euch vorstellen, dass er den auferweckt hat von den Toten, wie diese Geschichte einfach rumging und die Leute, die dabei waren, in Staunen geraten sind. Dann sagen wir ungefähr, es waren 50.000 Menschen, die Wunder erlebt haben, über den Daumen gepeilt. Und da konnte man nicht sagen, das hat er sich nur ausgedacht. Und deswegen haben sie seinen Ruf geschädigt, haben gesagt, das war ein Zauberer. Und die eine Stelle, wo er Dämonen austreibt, da sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten sogar, das kann er nur, weil er mit dem Teufel selbst im Bunde steht. Also haben sie Jesus richtig schlecht gemacht. Jungfrauen geworden, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da sagten die Juden, haben sie aufgeschrieben, auch Talmud, dass Maria sich mit einem römischen Offizier eingelassen hat. Und weil ihr das dann peinlich war, dass sie dadurch schwanger wurde, hat sie einfach behauptet, es wäre eine Jungfrauengeburt gewesen. Das ist die Erklärung. Das macht dann eben diese Identifizierung des Messias unmöglich. Weil damit ist ein Puzzleteil weg. Und das war ein wichtiges. Wer schon mal gepuzzelt hat, weiß, der Rahmen, den macht man zuerst. Das sind die wichtigsten Hinweise. Ohne den Rahmen läuft nichts. Und dann kann man puzzeln. Und dann gibt es halt eben die schwierigen Teile. Wer beim Puzzle schon mal so einen blauen Himmel hatte, der weiß, dass es unheimlich schwer ist, die zusammenzusetzen. Und genauso ist das bei den Hinweisen über den Messias. Und wir haben heute Johannes den Täufer im Predigtext gehabt. Und er ist der, der Jesus den Weg bereitet hat. Er ist der letzte Prophet der alten Garde. Ein alter Prophet. 400 Jahre kam keiner Prophet, nichts. Und dann war Johannes der Täufer der Erste, der wieder auftrat. Ihr wisst, das war so ein uriger, ungewöhnlicher Typ, trug Kamel, Haare und aß Käfer und Honig und war einfach ein abgedrehter Freak, der zur Buße aufrief. Aber er lag auch leider daneben. Ein Puzzleteil hat er nicht verstanden. Und das wird deutlich, vor allem, wenn ihr das mal lest, Johannes 1, der freute sich darauf, dass mit dem Messias auch das Gericht kommt, dass die bestraft werden, die Falsches getan haben, die sündhaft gewesen sind. Und wer sie nicht bekehrt, der wird bestraft, wird aussortiert, wird im Feuer verbrannt. Matthäus 3 sagt das auch. Also, er ist immer noch diesem alten Glauben ausgeliefert gewesen, dass Jesus einfach der ist, der hart durchgreift. Der Messias, ja, aber der auch für Ordnung sorgen wird. Und er war auch der, der dachte wahrscheinlich, er befreit endlich die Römer. Und jetzt in unserem Predigttext sitzt er in Kapitel 11 im Gefängnis. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, wie er das erste Mal Jesus begegnet ist, als er nämlich 6 Monate war, im Bauch seiner Mutter. Maria, die Mutter Jesu, und Elisabeth, die Mutter von Johannes, waren Cousinen. Und die beiden besuchen sich. Und dann schreibt die Bibel, dass als die beiden sich sahen, beide Frauen schwanger, hüpfte Johannes im Bauch seiner Mutter. Und die war ganz entzückt und sagt, oh, der ist hier voll aufgedreht im Bauch und hüpft hin und her. Und er war selber ein Wunderkind. Denn eigentlich waren seine Eltern Zacharias und Elisabeth steinalt. Und die haben aufgegeben. Sie war unfruchtbar. Und sie waren steinalt, keine Chance mehr auf Kinder. Und dann kommt der Engel Gabriel auch zu denen und sagt, Elisabeth wird schwanger werden. Und was macht Zacharias? Er glaubt dem Engel nicht. Er soll ihm bitte ein Zeichen geben. Und der Engel sagte, weil er ihm nicht glaubte, du sollst ein Zeichen haben. Solange wie die Schwangerschaft geht, 9 Monate, wirst du nicht mehr reden können. Da hat er sein Zeichen. Also, ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr um Zeichen von Gott betet, das könnte euch manchmal auch die Sprache verschlagen. Also, und dann wird er geboren und es ist klar, es ist der, von dem wir eben gehört haben. Er ist der Wegbereiter. Er ist einer der wichtigsten Menschen in Gottes Plan. Einer der größten Propheten überhaupt. Und jetzt sitzt er aber im Gefängnis. Hat vorher auf Jesus hingezeigt. Den Isenheimer Altar, ich habe mal ein Foto mitgebracht. Da ist das so wunderbar dargestellt, dass Johannes auf Jesus zeigt mit dem Finger. Ich hoffe, das kann man erkennen, genau. Links von Jesus am Kreuz, das ist Johannes der Täufer, der Wegbereiter, der immer gesagt hat, ich bin's nicht, Leute. Weil alle gedacht haben, okay, der ist durchgeknallt, der hat eine gute Botschaft von der Buße und predigt knallhart. Das könnte doch der Messias sein. Johannes hat immer gesagt, bin ich nicht, Leute. Es ist Jesus. Und da kommt Jesus und lässt sich von ihm taufen. Und Johannes sagt, ich kann dich nicht taufen, ich bin es nicht wert. Und Jesus sagt, doch, tu das jetzt. Und er macht's. Aber er hat immer so schön dahin gezeigt und ich finde kein besseres Bild als diesen Isenheimer Altar, wo das so schön dargestellt ist, dass Johannes der Täufer eben auf Jesus hinweist. Und jetzt das Problem. Er konnte nicht die Schnauze halten. Er hat gesagt hier zu König Herodes, was du für eine Beziehung da eingehst, das ist Sünde. Und zack, wurde er ins Gefängnis gesperrt. Und jetzt sitzt er da und man höre und staune, dieser große Mann fängt an zu zweifeln. Denn in dieser Prophezeiung ein Identifizierungsmerkmal ist, dass die Gefangenen befreit werden vom Messias. Und einer der wichtigsten Männer, die waren ja Großcousins, Jesus und Johannes der Täufer, und einer der wichtigsten Männer, ein Familienmitglied weit entfernt, sitzt im Gefängnis und siecht vor sich hin. Noch schlimmer, wir kennen das Ende. Er wurde wirklich nicht aus dem Gefängnis befreit, sondern wurde den Kopf kürzer gemacht. Auch das gibt zu denken. Aber dieser große Mann, der zweifelt. Und das Schöne ist, das ist der Vers 11, der nicht vorgelesen wurde, den habe ich noch hinzugefügt. Jesus redet über Johannes und er sagt, Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Johannes lässt Fragen über seine Jünger. Wahrscheinlich stehen vor so ein kleines Fenster mit Gittern und er sagt, hier, da ist ein Jünger von mir, die haben auf ihn gewartet, geh mal zu Jesus, frag mal, bist du der Christus oder sollen wir auf jemand anderes warten? Das ist das Fundament des Glaubens. Und er zweifelt dran. Ist das doch nicht? Ich sitze im Gefängnis, die Römer machen weiter wie bisher, es sieht nicht gut für mich aus. Bist du es wirklich? Grundsätzliche Zweifel am ganzen Glauben. Und was ich euch mitgeben will, ist heute, dass Jesus trotzdem sagt, das ist der größte von einer Frau geborene Mensch. Also seine Zweifel, die er hat, ruinieren nicht seinen Ruf bei Gott, bei Jesus. Er bleibt der Größte, obwohl er in diesem Augenblick grundsätzliche Zweifel hat. Und deswegen mache ich euch Mut. Und ich sage heute Folgendes. Zweifel müssen zum Glauben dazugehören. Keiner will zweifeln. Das macht keinen Spaß, wenn man da hockt und so wie Johannes fragt, habe ich mich getäuscht? Das, was ich erlebt habe, habe ich mir das alles eingebildet? Gebetserhörung, mancher hört die Stimme Gottes, mancher sieht tatsächlich einen Engel, mancher erlebt Wunder. Und doch kommt jeder von uns manchmal an den Punkt, wo man denkt, habe ich mir das doch alles eingebildet. Wenn irgendein Knick kommt, man wird krank, ein Kind stirbt, ein Kind wird krank, man wird arbeitslos, das ganze Weltbild bricht zusammen, was man hatte, und man fragt sich, habe ich mich getäuscht? Bist du wirklich Jesus der, den ich dachte, der du bist? Oder soll ich mir was anderes suchen, das ich glaube? Yoga, Buddhismus, Hinduismus, Islam. Soll ich weiterziehen? Habe ich mich getäuscht? Grundsätzlich fragt Johannes, und er bleibt trotz der Zweifel, dieser grundsätzlichen Zweifel an Jesus Christus, der Größte. Das heißt, deine Zweifel, die manchmal in dir sind, sind nicht schlimm. Dann bist du nicht unten durch bei Jesus, sondern du bleibst wichtig. Du bleibst wichtig. Aber dann nimm auch Johannes den Täufer als Vorbild. Wo geht er denn hin mit seinen Zweifeln? Was macht er mit seinen Zweifeln? Er geht direkt zu Jesus Christus. Und viele wenden sich vorher ab und sagen, da habe ich mich wohl getäuscht. Bin enttäuscht von Gott und ich ziehe mich zurück und lebe mein Leben in einem Alltag ohne Glauben. Aber Johannes mit seinen grundsätzlichen Zweifeln macht es richtig und wird zum Vorbild. Er geht zu Jesus hin, durch seine Jünger und lässt fragen, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und was sagt Jesus? Hört euch um und seht. Er sagt nicht, ich bin's. Sag ihm das weiter, sondern er sagt einfach zu seinen Jüngern, guckt euch doch um. Geht mit mir ein Stück, bleibt bei mir und seht. Lahme gehen, Blinde können sehen. Den Armen wird das Evangelium gepredigt, Tote stehen auf. Und das war seine Antwort. Und die sehen das ganz offensichtlich, werden Zeugen von Jesu Größe und Macht und gehen zu Johannes zurück und richten ihm das aus. Aber das Schreckliche und das Schwierige dann ist, er wird geköpft, er stirbt. Aber er hat sein Glauben, sein Fundament trotzdem wiedergefunden. Später sagt Jesus, ich glaube, Vers 6 in unserem Predigtext, was wolltet ihr denn sehen bei Johannes dem Täufer? Ein Gras, das sich im Winde wiegt? Und so sind Zweifel. Aber wenn du fest im Glauben stehst, dann können die Zweige hin und her wedeln, wie sie wollen, oder das Gras oder das Schilf. Dann können Zweifel dich zwar hin und her wiegen, aber wenn das Fundament, die Wurzeln tief genug sind, dann kannst du Zweifel überleben und du wirst sogar noch stärker. Du überlegst mal, was kann ich für ein Beispiel nehmen? Bäume. Es gibt ja so Flachwurzler, vielleicht hat das schon jemand gesehen, wenn die umkippen, die liegen dann an flache Wurzeln. Das ist oberflächlicher Glaube, das bringt die nicht weiter. Dann gibt es Herzwurzler, habe ich rausgefunden. Das ist so die Mischung aus beiden, die wachsen in die Fläche und ein bisschen in die Tiefe. Und dann gibt es die Tiefwurzler. Der Feigenbaum, habe ich rausgefunden, kann Wurzeln bis zu 120 Meter tief in die Erde bilden. Und so trockene Zeiten überstehen und Zweifel überstehen und fest verankert bleiben, auch wenn Sturm und Wind und Wellen wehen. Gibt es mehrere von, noch mehrere Bäume, die das so tief hinkriegen. Aber der Feigenbaum, der war als erstes da. Und so können wir werden. Aber Zweifel sind im Grunde genommen die Stufe dafür, dass dein Glauben stärker werden kann, wenn du dich deinen Zweifeln stellst, wenn sie sich den Zweifeln stellen. Buddel die nicht ein in euch. In manchen Gemeinden ist das so. Man darf die Zweifel nicht äußern, weil dann wird gleich mit dem Finger auf einen gezeigt, du glaubst ja nicht richtig. Das ist aber der größte Fehler. Eine Gemeinde darf Zweifel gerne behandeln, gerne aussprechen, weil es im Grunde genommen Gottes Weg ist, dich voranzubringen. Macht's wie Johannes den Täufer. Geht zu Jesus hin und ihr werdet stärker. Und ihr haltet sogar auch das Ende aus. Neulich habe ich mit jemandem telefoniert, der sagte, die schwerste Prüfung von jedem Menschen kommt zum Schluss. Niemand weiß, wie er im Sterben reagiert, was er für Glaubenskämpfe auszufechten hat oder Zweifel. Aber wenn in dem Augenblick die Wurzeln tief sind, dann haut einen das auch nicht um. Und es wird ja nicht groß über Johannes den Täufer danach mehr erzählt. Es wird nur erzählt, dass er geköpft wird. Aber ich glaube, diese Antwort, die er gekriegt hat, die hat seine tiefen Wurzeln ausgebildet und er konnte dann eben auch dem Tod ins Auge sehen. Denn das ist ja nicht das, was Jesus gepredigt hat. Daniel 2, Daniel 7 sagen über das Reich, was der Messias bringen wird, es wird ewig sein. Und das kommt erst danach. Johannes, der Täufer, dachte eben, es kommt doch jetzt schon. Israel, die Nation ist dieses Reich. Und die Römer werden vertrieben und sie werden aufblühen und niemals mehr untergehen. Aber das ist eben das, was Thomas Rau auch sagte in der Begrüßung. Manchmal haben wir falsche Gedanken. Weihnachten ist gewaltig. Johannes sagte auch, der Messias ist gewaltig, kommt mit Kraft und haut rein und vertreibt das Böse, die Sünden, bringt Gerechtigkeit. Aber es war was ganz anderes. Manchmal haben wir, das kennt ihr vielleicht beim Puzzle, wenn man mehrere hat, ein falsches Puzzleteil in dem Puzzle, was wir machen. Und merken, oh, das gehört ja gar nicht dazu. Und Zweifel sind auch dazu da, dein Glauben zu korrigieren. Zu sagen, hey, das Puzzleteil, das habe ich nur mit Gewalt reingedrückt, das gehört da gar nicht hin, das muss da wieder raus. Wir haben manchmal falsche Gedanken im Glauben, die nirgendwo in der Bibel zu finden sind. Ein falsches Puzzleteil ist zum Beispiel, dass Maria angebetet werden soll. Ohne Katholischen zu nahe treten, aber das steht nirgends in der Bibel. Aber die haben einfach dieses Puzzleteil da reingesetzt, obwohl es nirgendwo einen Grund zu finden hat. Schaut einfach in die Bibel. Ich gebe euch eine kleine Herausforderung mit, eine Hausaufgabe. Wer das will und gerade Zweifel hat, der muss sich ja dann so verhalten wie Johannes und in die Nähe von Jesus kommen. Und die Herausforderung ist, die Hausaufgabe ist, nehmt euch jeden Tag 10 Minuten Zeit, das reicht. 21 Kapitel hat das Johannesevangelium. Ihr könnt jeden Tag ein Kapitel lesen und euch jedes Mal fragen, trotz Zweifel vielleicht, die ihr habt, wer ist Jesus Christus? Was will er von mir? Was möchte mir dieses Kapitel sagen? Und das reicht. 10 Minuten. Versprochen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr länger machen, wenn die Gedanken dann fließen. Das passiert ja manchmal. Aber wenn ihr so zu Jesus geht, ist das so, wie Johannes seine Jünger zu ihm schickt, dann kriegt man Antworten. Wer natürlich das nicht macht und nicht nach Antworten sucht, der kriegt auch keine. Ja? Jesus hätte ja auch hingehen können, seinen Cousin besuchen können. So familiär, das war ja nett gewesen. Ne? Hat er nicht gemacht. Aber Johannes lässt Menschen zu ihm gehen und fragen. Macht das genauso. Und diese kleine Herausforderung, diese Challenge, die ist die Methode für euch, dass ihr zu Jesus geht. Wer in seinem Buch liest, in der Bibel, Der kommt in die Nähe von Jesus und kriegt Antworten. 10 Minuten pro Tag versprochen, der Zweifel hat. Ich verspreche euch, dass ihr Antworten bekommt. Das kann ich sagen, weil ich weiß, dass die Bibel mit dem Heiligen Geist verbunden ist und ihr kriegt Antworten. Aber ihr müsst diesen Schritt halt machen. Ihr könnt euch auch andere Dinge ausdenken und sagen, ich gehe im Dezember jeden Tag, wie der möglich ist, in Gottesdienst. Auch eine Möglichkeit. Jesus verspricht, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus ist hier und ist auch ansprechbar. Deswegen biete ich gleich statt Fürbittengebet auch Stille an, damit ihr die Möglichkeit habt, ihn direkt anzusprechen. Kann man nutzen? Muss man aber nicht. Jesus zwingt uns nicht dazu. Er sagt nur, hey, ich bin mitten unter euch. Nutzt das oder nutzt das nicht. Sprecht mich an mit einem Gebet oder nicht. Das ist die große Chance in jedem Gottesdienst. Und ich denke, das können wir auf die Bildschirme auch erweitern, weil ihr seid ja auch Teil dieser Gemeinde. Auch bei euch zu Hause. Nutzt diese Gelegenheit. Das wollte ich euch mitgeben. Zweifel machen dich nicht kleiner vor unserem Herrn, sondern es sind deine Chance, dein Glauben zu korrigieren, dein Glaubenspuzzle zu korrigieren, das, was du denkst und zu wissen glaubst. Und dann kannst du die Nähe Jesus suchen, wie Johannes der Täufer das macht. Und dann gibt es Antworten für dich. Und dann sind deine Wurzeln manchmal so tief, werden die so tief, dass du auch die größte Prüfung zum Schluss überstehen wirst. Warte nicht. Advent ist heute. Advent ist jetzt. Nutze diesen Tag. Amen.